aus dem Homeoffice heute zu einer kombinierten Dorffunk Ost Podcast und Videocast Session sozusagen. Ja, ich grüße euch. Heute ist Montag und Montag erzähle ich normalerweise, was ich die Woche über im Kalender habe, aber nach dem Wahlsonntag und all dem, was ja heute hoch und runter kommentiert worden ist, seht ihr es mir nach, dass wir nicht über Termine sprechen. Ich habe die Woche über Termine. Ist doch der einzige Abend, den ich zu Hause bin, deshalb kann ich den jetzt mal so nutzen. Auf jeden Fall ist die Woche vollgepackt. Ich schreibe das dann mal irgendwo, aber ich glaube, das ist gerade nicht relevant. Relevant ist der Sonntag und ja, die beinahe reflexartigen Kommentarschleifen, die eigentlich erwartbar waren. Auf der einen Seite medial fast sowas wie das Gefühl, es ist passiert. Ich will nicht sagen Freude, aber lange hat man darauf hingeschrieben. Das gehört leider auch zur Wahrheit. Ja, und ein Ergebnis, das natürlich jemanden wie mich nicht freut und viele andere auch nicht, aber dass in erster Linie ein demokratisches Wahlergebnis ist, Punkt 1. Das haben wir zu akzeptieren. Das soll es nicht schönreden, aber es ist ein Fakt. Und ich glaube, das ist in unserer Demokratie ein wichtiger Fakt, dass wir demokratische Wahlen und deren Ergebnis anerkennen. Ansonsten aber, muss ich sagen, ist das, glaube ich, so ein Punkt, an dem wir jetzt endlich in dem Fall tatsächlich so eine Art Beweis dafür haben, dass wir alle irgendwie alles falsch machen. Und da fange ich mal bei denen an, die jetzt am meisten übereinander herfallen, wieder nicht in der Sache, interessanterweise wieder nicht mit der Fragestellung, was treibt die Menschen da im Osten, in Thüringen, auch in weiten Teilen von Sachsen, ist ja kein Geheimnis, sondern es geht jetzt gerade wieder um die Schuldfrage. Na, wer ist jetzt schuld daran, dass die AfD so zulegt? Und ich kann euch sagen, wir alle. Punkt. Und ich glaube, dass ein großen Anteil an dieser Erstarkung und dieser Entwicklung der Umstand hat, dass genau das, was wir jetzt sehen, dieses ewige Gezänk, wer schuld ist. Dass die CDU schiebt es auf die Ampel auf die CDU tut ohnehin nach irgendwie 16 Jahren Regierungsverantwortung so, als wären sie am Tag 1 der Opposition gerade auf diesem Planeten gelandet. Es geht nur um eine Fundamentalopposition, alles wird schlecht geredet, der Pfad der Wahrheit wird sehr oft verlassen und das ist schon weit mehr als Oppositionsarbeit, das ist schon ein Stück weit Verzweiflung, glaube ich. Aber das obliegt nicht mir, das zu entscheiden oder zu beurteilen, ich sage nur meine bescheidene Meinung dazu. Aber mir geht es eigentlich um was anderes, mir geht es darum, dass dieses Gezänk quasi alles übertönt. Und gar nicht so sehr es um die Sache geht, warum ist es denn eigentlich jetzt tatsächlich passiert? Und das ist etwas, das ich seit 2013, seitdem ich in der Kommunalpolitik bin, ja quasi gebetsmühlenartig immer wieder vor mir hertrage. Ich habe zwei Bücher darüber geschrieben, mit dem Versuch der Erklärung. Ich schreibe gerade ein drittes. Eigentlich wieder mit demselben Versuch, dem Rest der Welt zu erklären, was hier schief geht. Und alle für sich ist das ziemlich klar erzählt. Wir haben seit 3 Jahrzehnten ist etwas über dieses Land gekommen, das die Menschen selten sieht, wenig einbindet, dass Kommunen immer weiter an Leinen legt, also der Raum, wo Leute sich einbringen können, wo sie spüren können, dass ihr Tun tatsächlich wirkt, wo viele, viele Menschen sich im Ehrenamt engagieren, Sport möglich machen, Kultur möglich machen, Zusammenleben möglich machen, anderen Menschen helfen. Und diese Menschen haben über die Jahrzehnte immer wieder gespiegelt bekommen in den Überschriften, ja, hoch lebe das Ehrenamt, aber unterstützt worden ist relativ übersichtlich. Ja, wir haben Ehrenamtsförderung, das ist alles richtig, aber einfach den Kommunen am Ende so viel Mittel in die Hand zu geben, dass sie selber darüber entscheiden können, mit ihren demokratischen Reden, mit den gewählten Ortschaftsräten einfach selber festlegen können, was ihnen wichtig ist und nicht für jede Idee, für jeden Punkt, für jedes irgendwas einen Förderantrag schreiben, der dann irgendwo anders entschieden wird. Das ist ein wesentlicher Punkt. Ich weiß, es werden viele in meinem politischen Umfeld wieder aufjaulen, aber es ist eine Wahrheit, diese Art von Fernsteuerung, dieser goldene Zügel, wie das so schön in der Landespolitik bei den finanzpolitischen Sprechern heißt, an dem sie die Kommunen halten, hat einen wesentlichen Anteil daran, denn Menschen fühlen sich inzwischen ohnmächtig. Sie sehen eine Fehlentwicklung in ihrer Kommune. Sie haben sie vielleicht auch schon mal versucht einzubringen, aber sie hören ganz oft, das geht nicht, wir haben kein Geld, wir können das nicht machen. Und wenn Kommunen nicht mal ihre Grundfunktion ausführen können, wenn Bürgermeister damit und Bürgermeisterinnen damit alleingelassen werden mit dieser Situation, dass sie jeden Tag Mangel verwalten, dann passiert genau das, dann wenden sich Menschen ab. Dann verlieren Menschen Vertrauen. Und noch zumal wir ja sowieso ständig mit allem, was wir machen, auch wir reichen ja Förderbescheid aus, kontrollieren. Wir haben ja auch ein Misstrauenssystem, denn jede Art von Förderung, jede Art von Zuteilung, jede Art von Kontrolle hat natürlich was mit Misstrauen zu tun, weil wenn ich jemandem vertraue, brauche ich ihn nicht zu kontrollieren. Also das ist der eine Teil, dieser politische Orbit, dieses Zanken, dieses alles nach oben wegziehen, dieses Menschen die Eigenverantwortung nehmen, diesen demokratischen Erlebnisraum Kommune beschneiden, das ist ein wesentlicher Punkt. Der nächste Punkt ist, dass ich inzwischen wirklich das Gefühl habe, und ich fahre viel rum und ich rede viel mit Leuten, dass ein Großteil der Menschen tatsächlich wirklich Vertrauen in das etablierte System sprichwörtlich verloren haben. Und ich bin mir nicht so sicher, wie das gelingen kann, das wieder zurückzugewinnen. Aber ich denke, wenn wir das zurückgewinnen wollen, müssen wir eine Menge anders machen. Das beschreibt so ein bisschen diese eine Seite, also dieses politische, dieses Gefühl von, und ich sage ganz bloß Gefühl, da kommen wir nämlich gleich noch hin, warum ich das sage, dieses Gefühl von nicht gehört werden, dieses Gefühl von Ohnmacht, dieses Gefühl von hier passiert immer ständig irgendwas, auf das ich keinen Einfluss habe. Und ich nenne das Gefühl. Warum nenne ich das Gefühl? Weil es den Einfluss tatsächlich gibt. Und das ist vielleicht der größte Fehler der Politik, denn durch dieses Suggerieren, wir kümmern uns um alles, hat man den Leuten auch in den 3 Jahrzehnten, zumindest hier in Ostdeutschland, kann ich das, glaube ich, ziemlich gut sagen, relativ wenig vermittelt, wie dieser Staat funktioniert, welche Rolle sie haben und dass sie eine Rolle haben und dass sie auch eine Verantwortung haben und dass es sehr wohl auf sie und ihre Stimme nicht nur zum Wahltag ankommt, sondern tatsächlich eigentlich jeden Tag in ihrer Kommune, in ihrer Stadt, in ihrem Umfeld. Der gute Politiker war der, der sich um alles gekümmert hat. Und der gute Politiker ist aber eigentlich der, der Menschen es möglich macht, ihre Ideen umzusetzen, sofern das umzusetzen ist. Oder eben auch ganz ehrlich zu sagen, das geht nicht, weil. Das haben wir aber nicht gemacht. Und das zu korrigieren würde bedeuten ein Stück weit, dass wir auch den gesamten Politikstil Ost überdenken müssten. Und das macht es wahrscheinlich gerade so schwierig. Und statt sich an diese Grundfesten zu bewegen und wirklich grundsätzliche Dinge zu besprechen, ein Vertrauenssystem zu etablieren, dieses Geld freizulassen in Richtung der Kommunen, und da bräuchte man ja nur die Fördermittel nehmen, die ohnehin schon eingeplant sind, also müsst ihr jetzt nicht irgendwie irgendwelche Sondertöpfe erfinden, und dann wirklich die Verantwortung abzugeben, sagt, dann kümmert euch um die Sachen, entscheidet selber, wollt ihr den Spielplatz oder die Straße und den Sportplatz oder in welcher Reihenfolge, beschließt es selber, ihr habt die Hoheit darüber, spart das Geld von mir aus über Jahre an, wenn ihr eine größere Sache habt, aber macht. Ich glaube, es hätte ein sehr belebendes Moment für die Demokratie an sich, denn Menschen wüssten, dass es sich wieder lohnt, sie einzubringen mit Ideen, genauer hinzusehen, was ihr Rat da tut. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es einen großen, großen Anteil an dieser Entwicklung hat. Denn das, was da als Treiber hintersteht, hinter dem Ergebnis, sind ja nicht wirklich Inhalte, sondern das ist Wut. Das ist Wut, das ist das Aufsetzen auch auf platte Parolen zum Teil. Aber das muss ich euch nicht erklären, ihr verfolgt das ja jeden Tag. Also das, was da im Landratswahlkampf an Themen gefahren wurde, sind also zu, soweit ich das beurteilen kann, zu 99% wahrscheinlich sogar Themen, die ein Landrat nicht weder beeinflussen kann, noch irgendwie vor Ort entscheidet oder sonst irgendwas. Und weil nicht eine kleine Bundeskanzlerwahl, der bekanntermaßen auch nicht direkt vom Volk gewählt wird, sondern es war eine Landratswahl. Und das soll es auch bleiben. Ja, aber ich habe gesagt, wir alle machen alles falsch. Auch die Wähler müssen sich fragen und müssen sich dafür verantworten. Das gehört zu dem demokratischen Aspekt insgesamt hinzu. Wenn ich mein Kreuz und gerade in Thüringen bei einer Partei mache, die einen Herrn Höcke in ihren Reihen duldet, dann weiß ich, dass ich ganz weit rechts unterwegs bin. Und das lässt sich nicht einfach so abhaken mit dem, na, ich bin wütend, das ist mein Protest. Protest kann man anders ausdrücken, da muss man das nicht tun. Und diesen Schritt zu gehen, ist legitim, überhaupt keine Frage. Das kann jeder selber entscheiden. Das, was ich nur meine, ist, dass wir jetzt in der Aufarbeitung nicht in das Weber-Bashing verfallen. Darum geht es gar nicht. Ich sage nochmal, es ist eines jeden Wählers und einer jeden Wählerin die eigene Entscheidung, wo sie ihr Kreuz macht. Und das ist gut so in einer Demokratie. Aber man muss dafür Verantwortung tragen. Das ist miteinander untrennbar verbunden. Und wir dürfen jetzt nicht auf der einen Seite in Weber-Bashing verfallen. Das darf nicht passieren. Aber wir dürfen jetzt natürlich auch nicht durch die Beschreibung, die ich vorhin gebracht habe, dass es natürlich eine Menge Schieflagen in diesem System gibt, das so relativiert, dass es am Ende so der arme Wähler ist, der nicht mehr wusste, was er sonst noch machen sollte. Also so einfach kann man es uns, glaube ich, auch nicht machen. Und das zeigt dann auch schon dieser kurze Abriss, was ja nicht die Beschreibung einer Analyse verdienen würde, sondern ja ganz bewusst hier ein bisschen kürzer dargestellt ist, wie komplex das Problem eigentlich ist. Was sind jetzt die Learnings daraus? Das ist das Entscheidende. Ich glaube, dass in vielen Staatskanzleien in Ostdeutschland wird gewählt, demnächst quasi, im politischen Orbit ist das demnächst, wird man sich jetzt wirklich schwerst Gedanken machen müssen, wie Strategien aussehen, um Wahlen zu gewinnen. Und das ist wirklich der ganz, ganz große Punkt, der mich momentan beschäftigt. Ich gebe zu, ich habe letzte Nacht, glaube ich, überhaupt nicht geschlafen, weil mich tatsächlich bewegt nicht so sehr Angst, dass hier irgendwas gibt. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon immer noch, und nicht glaube, ich bin davon überzeugt, dass eine Mehrheit in diesem Land das, was da gerade passiert ist, eigentlich nicht will. Sich aber nicht artikuliert, weil für sie entweder die Welt wirklich halbwegs in Ordnung ist, und es geht mich alles nichts an. Oder aber sie gar nicht wissen, dass es auf sie jetzt gerade ankommt. Auch das erlebe ich ganz oft, dass Leute sagen, ja, das muss doch die Parteien klären. Ja, wir leben in einer Parteiendemokratie, aber Parteien müssen eigentlich den Auftrag des Wählers ausführen. Und insofern braucht es den Wähler natürlich auch, also den Bürger und die Bürgerin. Da kann man sich auch nicht von freisprechen. Also da ist jetzt so eine große Ratlosigkeit. Das kann man auch viel in den sozialen Netzwerken lesen. Ich glaube, dass eine gute Antwort wäre, sich dem Thema einer zukunftsweisenden Politik tatsächlich ernsthaft zuzuwenden. Wenn ich für meinen Teil sage, ich glaube, ich bin ein relativ politikinteressierter Zeitgenosse, könnte ich gerade nicht sagen, wo der Freistaat Sachsen beispielsweise hin will. Was ist die Zukunftsidee für dieses Land? Da komme ich in Schwierigkeiten, denn so richtig kann ich es nicht erkennen. Also wir sind in großen Teilen im Rückspiegel unterwegs. Wir wollen eigentlich Atomkraft, wir wollen gar nicht so sehr erneuerbare Energien, weil wir natürlich wissen, dass die Leute das mit Protest belegen und nicht mit Beifall. Deshalb kreisen wir so wie die Katze um den heißen Brei und schaffen es nicht, tatsächlich mal einen Punkt an den Horizont zu malen und sagen, da müssen wir hin, weil das sind unsere Probleme. Erstens, zweitens, drittens, viertens. Und natürlich sind das alles schwierige Zeiten. Die Wärmewende, die Energiewende, der Klimawandel, die ganzen heiß gelaufenen Debatten darum, wo viel Wissenschaft negiert wird, wo jeder inzwischen Experte ist, in welchem Bereich auch immer, ob es um die Zusammensetzung von Windkraftanlagen geht, ob es um Brandfälle von Windkraftanlagen und ihre Auswirkungen geht, ob es um Grundlastdiskussionen geht. Inzwischen treffe ich jeden Tag Experten in allen Bereichen. Und ich sage das mal ganz, ganz, ganz bewusst ein bisschen flapsig, aber das Thema Wind diskutiert, können wir das Thema Russland diskutieren, das ist dann sozusagen in Personalunion. Ich glaube, dass wir da alle nicht auf einem guten Pfad sind. Ich denke, wir sollten uns wieder darauf besinnen, dass wir ja nicht zu Unrecht Leute haben, die sich auf Dinge spezialisiert haben. Dass wir stolz sein können auf eine gute wissenschaftliche Basis in diesem Land. Und vielleicht kommen wir auch wieder dahin, ein bisschen mehr darauf zu hören. Vielleicht kommen wir auch dahin, ein bisschen mehr wieder daran zu glauben, dass wir Probleme, die heute zweifelsohne noch da sind, in der Energiewende, in der Wärmewende, dass wir in der Lage sind, die zu lösen. Denn eigentlich sind die Themen, die hier gerade auf dem Tisch liegen, die ich gerade genannt habe, sind eigentlich, da breche ich es jetzt sogar mal runter auf unseren Landkreis, sind unsere Themen. Wir haben Forschung in Kreislaufwirtschaft, auf die die Welt schaut. Wir haben die Bergakademie, die in vielen Bereichen da unterwegs ist. Stichwort E-Fuels beispielsweise auch, die es auch braucht in dem Gesamtmix, beispielsweise für in Perspektive Flugzeuge, wo es wahrscheinlich gar nicht anders gehen wird. Und es ist gut, dass seit fast 20 Jahren dort Forschung erfolgreich läuft und man inzwischen auf einer industriemäßigen Forschungsebene ist, die sagt, das kann jetzt auch in die Produktion gehen. Das haben wir alles. Wir haben die Hochschule Mittweida, die in vielen digitalen Bereichen, Blockchain etc. pp. Wirklich gut aufgestellt ist, wo die Welt drauf schaut. Wir haben viele Unternehmen, Meyer Burger im Solarbereich, Europas größte und Klammer auf auch einzige nennenswerte Massenproduktion von Solarmodulen, die einen Preisnachteil durch Technologie ausgleichen, weil sie einfach besser sind als der Rest der Welt. Wir haben in Freiberg ganz viele Unternehmen, ohne die auf dem Weltmarkt viele Dinge bis hin zum iPhone nicht denkbar wären. Lasst uns doch daraus wirklich mal ein bisschen Zukunft schauen. Wir sind keine abgehängte Gesellschaft. Wir sind nicht JWD, wir sind auch nicht Wüste und wir sind auch nicht der arme Osten. Wir haben nur einfach den Blick verloren dafür, dass wir gut dastehen, dass wir in 30 Jahren wirklich unglaublich viel geleistet haben. Und das sollten wir jetzt nicht gefährden dadurch, dass wir immer wieder den Kopf in den Sand stecken und vor jeder Neuerung quasi den Kopf einziehen, nur weil es keine Linie gibt und weil wir es nicht mehr schaffen, uns zusammenzuraufen und zu sagen, das ist jetzt der Weg, das ist die Einsicht, die Notwendigkeit, habe ich mal gelernt, lange her. Und wirklich gemeinsam darüber nachdenken, wie wir all das, was wir haben, so zusammenbauen, dass wir für die nächste Generation Bleibegründe hier schaffen, dass wir das gute Arbeit hier entsteht, dass wir gemeinsam diese Herausforderungen, die wir da haben, meistern und nicht die meiste Zeit im Rückspiegel verbringen. Und das ist so ein bisschen die Adresse an die Politik. Hey, wenn ihr da in Dresden gerade nachdenkt, wie ihr die nächste Wahl gewinnt, versucht es doch mal mit einer Strategie für die Zukunft dieses Landes. Ich wäre total dankbar, wenn ich sowas mal erkennen könnte. Das ist wirklich, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Menschen sind verunsichert. Wir müssen auch weg von dieser Angstmacher-Opposition, wie sie derzeit flächendeckend getan wird. Und da muss man auch aufpassen. Ich kriege dann manchen Sprech auch nicht mehr auseinanderdelegiert. War das jetzt eine Oppositionspartei oder war es die AfD? Oder wer war es eigentlich, der da gerade gesprochen hat? Also wir müssen wirklich, wirklich aufpassen. Der Diskurs hängt schief. Wir schieben alles immer weiter rechts raus. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob die Mitte wirklich Mitte ist. Einfach mal die Stopptaste drücken. Ohne ideologische Debatte einfach mal die Stopptaste drücken und sagen, Leute, Kopf hoch, so können wir nicht weitermachen. Und das ist so ein bisschen mein Appell. Ihr merkt das auch. Ich bin da überhaupt nicht ideologisch unterwegs. Mir geht es wirklich um eine Politik von der guten Lösung und der guten Kompromisse. Aber Kompromisse muss man finden. Und das ist jetzt auch eine Adresse an uns Bürger, denn ich höre immer häufiger, ich will das nicht. Ich glaube, ich. Und das geht nicht. Das geht in der Gesellschaft nicht. In der Gesellschaft können nicht alle 100% kriegen. Es kann auch nicht jeder Recht haben. Und wir können auch nicht sofort in die komplette Totalablehnung gehen, wenn irgendetwas passiert, was zunächst erstmal für uns befremdlich erscheint. Wie zum Beispiel auch das Thema Migration. Ich weiß, wenn ich das anspreche, dass viele sagen, eher wieder mit seinem Thema. Leute, wir leben in einem Landstrich, der ist auf Migration angewiesen. Und wir haben jahrelang an einem Image gebaut, dass die wirklich klugen Leute, die wir jetzt so dringend brauchen, wahrscheinlich nicht freiwillig nach Sachsen kommen. Man muss es einfach mal aussprechen. Und das heißt, wir müssen auch ein Stück weit mit den Leuten arbeiten, die bei uns sind. Und da haben wir in den letzten Wochen viel, viel dran geleistet. Wir haben mit Unternehmen gesprochen, die bereit sind, sich mit auf den Weg zu machen. Wir haben ein komplett neues Integrationssystem erfunden. Nicht nur für Menschen mit Migrationshintergrund, sondern auch für alle, die ihr Studium abgebrochen haben, irgendwann falsch aus der Schule abgebogen sind. Eine Integration in Arbeit, ein leichter Weg mit gebündelten Kräften, IHK, Handwerkskammer, Bundesagentur für Arbeit, wir, BAMF, alle, die da was mitmachen können. Das werden wir jetzt machen, um einfach zu sehen, wie kriegen wir Menschen in Sprache, in Arbeit. So, und da rede ich noch nicht von Fachkräften, aber aus denen, die jetzt anfangen zu arbeiten, können auch Fachkräfte werden. Wir müssen einfach lernen, dass das keine Selbstläufer sind. Und ja, das ist ehrliche Politik. Und Politik beginnt für mich, Und das wird man mir nicht absprechen, selbst wenn man mich nicht leiden kann. Ich stelle mich den Themen, weil Politik beginnt für mich tatsächlich an der Stelle, wo man sagen muss, Leute, ihr wollt es jetzt vielleicht nicht hören, aber das muss jetzt. Und lasst uns darüber reden, wie wir es machen. Da beginnt für mich wirklich politische Arbeit. Politik ist für mich nicht, den Leuten jeden Tag zu erzählen, was sie hören wollen. Weil das hat mit Verantwortung in diesen Zeiten relativ wenig zu tun. Also lasst uns vielleicht alle mal diesen Moment, dieses Zeichen, was da jetzt gesetzt worden ist, lasst uns das einfach mal auch wahrnehmen. Lasst uns einen Schritt zurück machen, drüber nachdenken, wie wir damit umgehen und lasst uns einen vernünftigen Umgang damit finden. Wir müssen dem begegnen. Und das geht nicht durch Ausgrenzung, das geht nicht durch pauschale Diffamierungen. Das ist alles viel zu lange gelaufen. Das geht in Debatte, das geht aufzuzeigen, dass da tatsächlich nichts ist. Und soweit würde ich mich aus dem Fenster hängen. Lösungen für diese vielen aufgezählten Probleme sehe ich da nicht. Und glaubt es mir, wenn man in der Verantwortung ist, Lösungen umzusetzen, dann fühlt sich das anders an, als wenn man vor dem Haus steht und danach ruft. Ja, das vielleicht mal so als kleine Einordnung. Ich glaube nicht, dass es ein Grund ist, jetzt in Panik zu verfallen, aber es ist schon ein Grund, jetzt mal grundsätzlich nachzudenken über die vielen Dinge, die wir eigentlich schon wissen. Wir müssen Macht nach unten durchreichen, wenn man so will. Wir müssen die Kommunen ertüchtigen, wir brauchen eine andere finanzielle Ausstattung, wir müssen einfacher werden. Dieser ganze komplizierte Förderwahnsinn, den braucht eigentlich niemand. Lasst uns in ein Vertrauenssystem wechseln und lasst uns damit Möglichkeiten schaffen. Möglichkeiten auf kommunaler Ebene, dass Menschen, die sich einbringen wollen, da auch sehen, dass Möglichkeiten sind, dann werden sie das tun und dann werden wir eine Menge Probleme, die wir jetzt in der Gesellschaft haben, tatsächlich auch schaffen abzubauen. Das wird ein langer Weg, da ist viel schiefgegangen in den letzten Jahrzehnten, da ist viel Falsches versprochen worden. Ich glaube tatsächlich, wir haben ganz am Anfang ist das Falsche für diese Wiedervereinigung, das falsche Narrativ gewählt worden. Aber auch da wieder muss man sagen, was anderes wollten wir vielleicht auch gar nicht hören, als dass es blühende Landschaften geben wird. So ehrlich muss man sein. Aber hätte man damals darüber gesprochen, dieser Generation, die jetzt so wütend ist, und das ist eine treibende Generation, und ich kann das auch nachvollziehen, liebe Leute, ich lebe nicht auf dem Mond, also ich weiß, ich habe viele dieser Geschichten gehört, ich weiß, wo diese Wut herkommt, und ich weiß, dass sie oft wirklich handfeste Gründe hat. Das will auch niemand wegreden. Aber hätte man dieser Generation damals gesagt, ihr müsst das jetzt auf euch nehmen, damit es euren Kindern mal besser geht, hätten wir heute statt Wut, glaube ich, eine Menge Stolz. Lasst uns einfach mal drüber nachdenken. Lasst uns stolz sein auf das, was wir erreicht haben. Das sucht weltweit seinesgleichen. Viele Menschen, viele Länder gucken jetzt auch auf uns, weil dieses Ostdeutschland, in dem wir leben, in diesen wilden Zeiten tatsächlich einen ganz massiven Vorsprung hat. Wir wissen, wie Veränderung geht. Wir haben ein unglaubliches Transformationsverständnis entwickelt, weil es bei uns nicht 70 Jahre geradeaus und berghoch ging, sondern 30 Jahre permanenter Wandel stattgefunden hat. Und ich verstehe, dass man jetzt müde ist. Ich verstehe, dass man sagt, jetzt ist mal gut mit Wandel. Ich hab mich jetzt hier durchgekämpft und jetzt bin ich irgendwie, jetzt kommt schon wieder irgendwann um die Ecke und will was von mir. Kann ich alles verstehen. Aber die Aufgaben sind da und wir sind gut beraten, wenn wir uns dem stellen. Und zwar in einer vernünftigen, sachlichen Debatte, ohne ideologische Grabenkämpfe. Ja, das war vielleicht ein kleiner Versuch, das mal einzuordnen. Meinerseits gibt es als Leadcast und im Dorf vom Ost, wie jetzt weiter, könnte man den vielleicht nennen, das habe ich vorhin vergessen. Denkt mal drüber nach, bevor ihr reichlich kommentiert, was ihr gern tun könnt. Schreibt mir, was eure Idee ist möglicherweise, schreibt mir, was ihr darüber denkt, was das jetzt gerade mit euch macht. Für mich ist das immer interessant, weil das fließt auch in meine Überlegungen ein. Ich bin ja keine Insel, sondern ich bin ja auch ein Mensch, der interagiert, der zuhört, sich seinen Reim drauf macht und dann eigentlich in die Debatte geht. Also, danke euch für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch eine tolle Woche, bleibt gesund und vor allen Dingen bleibt zusammen.